Ja, ihr habt es in der Einleitung gehört, ein schweres Wort. Wir sollen fröhlich sein, lustig sein, froh darüber sein. Lustig sein ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber froh darüber sein, wenn wir in Anfechtung fallen. Das fällt, wie der Jürgen gesagt hat, schwer. Ja. Letztendlich ist es aber Gottes Wort, was uns dazu auffordert. Denn das hat einen Sinn. Der Sinn ist, dass wir geprüft werden. Wie verhältst du dich, wenn es dir mal nicht so gut geht? Wenn du denkst, es fällt alles über dir zusammen? Wenn du Not hast, Schwierigkeiten, Krankheit vielleicht, Unfall, so wie jetzt Frieda und Viktor. Das bricht auch manchmal oder sehr oft plötzlich auf uns herein, sodass wir überfordert sind. Und dann brauchen wir etwas, was hält und was Basis ist. Und das ist das Wort Gottes. Und Jakobus drückt uns das wunderbar aus, indem er sagt, pass auf, hader nicht darüber, dass du jetzt in Anfechtung fällst. Das ist Gottes Wille, so wie alles dem Willen Gottes unterlegen ist. Und deshalb nimm es an. Klar, es ist schwer, ärgerlich, manchmal reizt es zum Zorn, vor allen Dingen, wenn wir der Dumme sind, der den Fehler vielleicht gemacht hat. Ja, aber auch das ist von Gott so gewollt. Da prüft er unsere Herzen. Wie verhältst du dich in der Situation, die er dir auferlegt? Und wir haben in der Bibel, und das haben wir jetzt in der Predigt gehört, ja, denjenigen, der unser Vorbild sein soll, nämlich Jesus Christus. Er soll unser Blickpunkt sein. Auf ihn sollen wir schauen. Wie hat er sich verhalten, als es um Anfechtung ging? Und wir haben den Predigttext gelesen. Ich werde ihn nicht noch einmal lesen, außer in bestimmten Passagen. Ihr kennt diese ganze Geschichte. Es geht um die Ereignisse unmittelbar nach der Taufe im Jordan. Und da geht er in die Wüste. Jesus geht in die Wüste, wahrscheinlich die Wüste Judäas, vielleicht westlich des Toten Meeres. Und kurz zuvor hat Gott die Sohnschaft von Jesu bestätigt. Und er geht erfüllt, so wie wir es lesen, erfüllt vom Heiligen Geist. Voll des Heiligen Geistes. Und nunmehr ist es so, dass er auf der einen Seite erfüllt ist, so wie wir es lesen, vom Heiligen Geist, aber diese Erfüllung, die muss in irgendeiner Weise zutage treten, die muss sich bestätigen. Und das fordert Gott jetzt von ihm heraus. Wird Jesus Christus, wird der Sohn Gottes, wird er diese Prüfung, diese Versuchung bestehen? Damit würde er auch seinen Auftrag, den er hat, bestätigen, nämlich Menschwerdung, Messias sein und unsere Schuld austilgen. Drei Evangelien berichten von dieser Sache, dass er in die Wüste geht. Markus, Matthäus und Lukas. In Johannes lesen wir gar nichts davon. Und sie berichten um die Umstände in der Wüste. Wobei die Ausführungen von Matthäus und Lukas am genauesten sind. Abweichend ist hier nur in den beiden Evangelien von Matthäus und Lukas die Reihenfolge, wie er in Versuchung gerät. Es steht hier, dass er 40 Tage in der Wüste ist. 40 Tage allein gelassen, ohne Versorgung. Scheinbar ohne Versorgung, muss man sagen. Lukas beschreibt eine andere Reihenfolge der Versuchungen. Das ist dem geschuldet, weil Lukas sehr akribisch geforscht hat, wahrscheinlich. Das wissen wir aus seinen Evangelien. Und er sehr chronologisch vorgeht. Also sein Evangelium ist sehr chronologisch, zeitlich nacheinander aufgebaut. Das ist aber nicht von Belang. Maßgebend sind diese drei Versuchungen und was dahinter steckt. In den Umständen um die Taufe Jesu sehen wir die Zusammenhänge zu der anschließend sich anbahnenden Versuchung. In Matthäus 3,15 stellt Jesus dar, dass er derjenige ist, der Gerechtigkeit herstellt. Welche Gerechtigkeit? Nicht unsere Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit Gottes wird er herstellen. Und das ist von jeher der Auftrag gewesen von Gott, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Im Alten Testament war es so gewesen, dass es die Gerechtigkeit im Hinblick auf Jesus gab. Jetzt hier, aktuell, wenn Jesus lebt oder zur Zeit, wo Jesus lebt, stellt er sie mit seinen Worten aktuell dar. Und am Ende der Zeit wird er sie komplett herstellen. Die Gerechtigkeit. Das ist nicht die Gerechtigkeit der Welt, sondern es ist die Gerechtigkeit Gottes. Deshalb wissen wir, dass die Welt absolut mit ihrer Gerechtigkeit nicht zurechtkommt. Die Welt ist ungerecht. Und es gibt eigentlich nur eine Gerechtigkeit, die Bestand hält, die aushält. Matthäus 3,15 sagt uns das. Er ist derjenige, der die Gerechtigkeit herstellt. Deshalb fordert er auch seine Taufe, um dem Genüge zu tun. Eine jede Gerechtigkeit kommt für uns aus dem Wort Gottes. Wenn wir in die Tageszeitung schauen, da findest du keine Gerechtigkeit. Da findest du höchstens Ungerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die wir suchen, steht hier im ewigen Wort Gottes. Da müssen wir forschen. Das muss uns Auftrag sein. Denn das Wort hat Bestand. Und an diesem Wort werden wir am Ende der Zeit auch gemessen. Da gilt dann keine Tageszeitung. Da gilt auch nicht deine Geburtsurkunde oder deine Taufurkunde. Sondern es gilt einzig und allein die Gerechtigkeit Gottes. Wie bist du mit dem Wort Gottes umgegangen? Die Gerechtigkeit der Welt ist in Wahrheit Ungerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit hat Ewigkeitswert. Sie ist der Maßstab. Sie ist der Maßstab, an dem wir uns ausrichten sollen. Ein zweites ist die Aussage Gottes über seinen geliebten Sohn. Diese Sohnschaft von Jesus, die Gott ja bestätigt hat an der Taufe oder bei der Taufe, die musste jetzt unter die Prüfung kommen. Deshalb war diese Versuchung des Satans notwendig. Wird der Sohn Gottes der Versuchung der Welt widerstehen können? Wir wissen das, wir haben das ganze Wort, ja. Aber versetzen wir uns in die Situation, 40 Tage in der Wüste, ohne Versorgung? Alle drei Evangelien berichten, dass der Geist Gottes Jesus veranlasste, in die Wüste zu gehen. Und gleichzeitig sagt uns Lukas am Anfang, Jesus aber voll des Heiligen Geistes. Lukas 4,1. Und am eindringendsten schildert Markus, der einfach gar nicht die einzelnen Anfechtungen nennt, der sagt nur, er ging in die Wüste und dort, ja, war er in Einsamkeit. Aber Markus schreibt, und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste. Treibt ihn der Geist in die Wüste. Und wir wissen, weil wir ja mit der Bibel leben, nur wenn du voll des Heiligen Geistes bist, kannst du der Versuchung des Teufels, der Sünde, widerstehen. In den 40 Tagen in der Wüste Judäas vielleicht, wird von den Verführungskünsten eines mächtigen Gegners gesprochen. Er ist der Fürst der Welt, das dürfen wir nicht vergessen. Die von ihm gegebene Macht ist größer als alle Macht, die sonst auf Erden ist. Er ist der größte Machthaber auf Erden. Er ist der Machthaber über die Sünde. Er ist der Machthaber über die Verführung. Und nun setzt Gott seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn, dieser Macht aus. 40 Tage lang. Und wir lesen im Markus-Evangelium, und 40 Tage vom Teufel versucht. Das heißt also, die drei Dinge, die wir gelesen haben, die der Jürgen gelesen hat, die sind nur drei Beispiele. Der Teufel hat ihn 40 Tage lang versucht. Und diese drei Beispiele sind wahrscheinlich am Ende erfolgt, als er am schwächsten war, körperlich. Denn wir lesen, dass er großen Hunger hatte und wo er auch am schwersten geistlich gefordert war. Da greift der Teufel an. Sowohl Matthäus als auch Lukas nennen uns drei Versuchungen. Dabei ist die Reihenfolge nicht so wichtig, nicht das entscheidende Kriterium. Trotzdem darf angenommen werden, dass sie in der Reihenfolge erfolgt sind, so wie Lukas es uns beschreibt. Wahrscheinlich schon. Das Ansinnen des Teufels, was war das Ansinnen? Das Ansinnen war, die Pläne Gottes zu durchkreuzen. So wie er alle Pläne Gottes durchkreuzen möchte, auch heute noch. Und das war verbunden, indem er Verführungen auf Jesus bringt, die dazu führen sollen, dass Jesus versagt. Und zwar nicht in allen dreien, er muss nur in einem Ding versagen. Schon hätte der Teufel Macht über ihn bekommen. Es war der Ungehorsam, den der Teufel eigentlich herausfordert, den Ungehorsam gegenüber seinem Vater. Und das gleiche Ansinnen hat natürlich auch der Teufel mit uns. Er möchte, dass wir hiervon abrücken und näher an die Welt rücken, die ja sündig ist, die schlecht ist. Das ist sein Werk. Sein Werk, das uns ständig bedroht, das müssen wir wissen. Er möchte also unsere Beziehung zu Gott. Unsere Beziehung zu Gott, als wir gläubig geworden sind, die möchte er durchkreuzen. Die möchte er torpedieren. Und wir wissen, wie schwer es ist, der Sünde zu widerstehen. Manchmal machen wir Fehler. Und auch das kann Sünde sein. Und ich glaube, es geht nun nicht so sehr, wenn wir mal aus Unachtsamkeit eine Sünde tun. Ich glaube, hier ist eher gemeint, dass du wissentlich sündigst. Du willst sündigen. Dazu fordert uns der Teufel heraus. Mach doch das, was ich will. Nicht, was Gott will. Mach doch meinen Willen, nicht Gottes Willen. Das möchte er. Ein Wollen der Sünde gegen Gott. Die Versuchungen, die Jesus beinhalten, sind zwei Dinge, zwei Rollen. Und die eine geht in Richtung des Volkes Israel. Da sehen wir Parallelen. Wir sehen Parallelen in Richtung des Volkes Israel. Diese erste Beziehung zu seinem auserwählten Volk des eingeborenen Sohnes, die können wir im Alten Testament nachvollziehen. Da steht in 2. Mose 4, 22 und 23, du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr Israel. Israel? Ja, die Beziehung zu Israel. Israel ist mein eingeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient, wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen. Siehe, so werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Hier ist eine Beziehung. Hier wird gesprochen von dem Volk Israel und zugleich nennt Gott es den eingeborenen Sohn. Also ein Blick schon auf Jesus hin. Ein zweiter Beleg ist die Anfechtung, die das Volk Israel beim Durchzug durch die Wüste erleiden musste. Die Anfechtungen, denen sie ausgesetzt waren. Prüfungen, die Gott ihnen ganz einfach auferlegt hat, um ihren Glauben zu prüfen. Und wir wissen es, sie haben regelmäßig versagt. Regelmäßig versagt. Das lesen wir in 1. Korinther 10 in den Versen 1 bis 13. Und ich möchte nur die Verse 3 bis 5 mal hier nennen. Und da steht, und sie haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Also ein Versagen des Volkes. Sie haben die Prüfung in vielfältiger Weise nicht bestanden. Trotzdem war Gott treu. Er hat sie ins gelobte Land trotzdem geführt. Aber die Mehrzahl musste in der Wüste verbleiben. Gott hat nicht alle hingeschickt. Die meisten sind in der Wüste gestorben. Nur ein kleiner Teil durfte ins gelobte Land. Eine dritte Beziehung zum Alten Testament ist die Zahl 40. Diese Zahl kommt in der Bibel oft vor. Hier sehen wir die Parallelen 40 Tage, die Jesus in der Wüste ist, und 40 Jahre, die das Volk Israel in der Wüste verbringen musste. Auch da wieder die Beziehung zum Alten Testament. Und dann viertens die Beziehung des Volkes Israel zum Heiligen Geist in gleicher Weise, was ich vorhin schon in 1. Korinther gelesen habe. Von diesem geistlichen Trank, aus dem geistlichen Felsen. Und der Fels, so wie hier steht, war Christus. Und ein letzter Punkt in der Beziehung zum Alten Testament ist die Beziehung des Volkes Israel. Und die ergibt sich aus den offerierten Angeboten, indem letztendlich der Satan genau das Alte Testament benutzt, um Jesus zu versuchen. Er benutzt also aus dem Zusammenhang gerissen Worte des Alten Testaments, um Jesus zu versuchen. Aber das ist die eine Seite, die richtet sich an das Volk Israel. Die zweite Seite, die richtet sich an uns persönlich. Auf unser Verhältnis als Gläubige an Jesus Christus. Nämlich Jesus Christus als Mensch den gleichen Versuchungen unterlegen war. Er war Mensch. Er konnte uns verstehen. Er wusste, wie es uns geht. Er wusste, wie Anfechtung ist. In Hebräer 4,15 lesen wir, dass er in allem, in gleicher Weise wie wir versucht worden ist. Unterschied? Doch ohne Sünde. Doch ohne Sünde. Und deshalb ist er unser hoher Priester geworden. Er hat alles erfüllt, was der hohe Priester letztendlich in seiner Tätigkeit im Alten Testament auch machen musste. Aber er war die Erfüllung. Da, wo wir versagen, da ist er unser hoher Priester geworden, indem er alles erfüllt hat. In der Menschwerdung Jesu wurde er in die Lage versetzt, sich in unsere Lage zu versetzen. Er war den gleichen Verführungen unterworfen. Wir lesen das. Er litt Hunger, steht hier. Aber er unterlag den Versuchungen nicht. So sollen auch wir jeder Sünde, jeder Anfechtung widerstehen. Im ersten Johannesbrief werden wir gewarnt vor den Verführungen, die der Teufel in der Welt letztendlich bereithält. Und der erste Johannesbrief, der schreibt von Fleischeslust, von Augenlust, von Hochmut oder Stolz. Das sind die Dinge, die uns letztendlich reizen sollen. 1. Johannes 2,16. Wir sollen also nicht nur die Welt ablehnen, sondern wir sollen auch ihre Werke ablehnen. Es gibt viele gute Dinge, die in der Welt geschehen. Menschen machen manchmal wirklich gute Dinge. Aber auch ihre Werke können vor Gottes Gerechtigkeit nicht bestehen. Fleischeslust, Augenlust, Hochmut oder Stolz. Und die erste Versuchung Jesu, da lenkt Gott unser Augenmerk darauf, dass wir fleischlich sind. Das ist, wie es uns körperlich geht. Wie sehen wir uns? Sehen wir uns noch als Menschen dieser Welt? Wir betonen das doch oft. Wir sind zwar in der Welt jetzt noch, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Das sagen wir doch oft. Tun wir das auch? Das wäre das Ideale für Gott. Wenn wir zwar wissen, wir sind noch in der Welt, weil er uns hineingesetzt hat, aber wir sind nicht mehr von der Welt und wir verhalten uns auch nicht wie die Welt. Wie geht es dir mit deinem irdischen Wohlstand, deinem Auskommen? Legst du da den größten Wert drauf, was du dir erarbeitet hast? Wie es dir vielleicht finanziell geht? Wie es dir gesundheitlich geht? Bist du ein Wohnungsinhaber in der Welt oder bist du schon ein Wohnungsinhaber im Himmel? Wo sammelst du denn deine Schätze? Sammelst du sie in der Welt oder sammelst du sie im Himmel? Und was sagt die Bibel uns in der Welt? Die Schätze, die wir in der Welt sammeln, ja mal ganz ehrlich, wenn du im Sarg liegst, dann hast du nichts mehr. Dann ist alles vergangen, was du dir erwirtschaftet hast. Die Bibel spricht davon an vielen Beispielen. Da wird von den Motten gesprochen, die die Kleider zerfressen. Wenn du dir solche Schätze ansammelst, die haben keinen Bestand, die mögen dir ein schönes Leben geben. Aber das ist nur auf Zeit. Und nach deinem Tod, dann wirst du gefragt, hast du dir auch Schätze bei Jesus gesammelt und waren die an erster Stelle in deinem Leben? Dass du dir Schätze bei Jesus, bei Gott im Himmel sammelst, damit er auch dein hoher Priester sein kann. Unsere zeitliche Dauer auf Erden ist begrenzt. Das muss ein jeder wissen. Irdische Bedürfnisse zu befriedigen, ja, ein jeder will natürlich gut auskommen, das ist richtig. Aber ist das bei dir an erster Stelle? Ist es bei mir an erster Stelle? Oder ist Gott an erster Stelle? Und ich tue alles unter sein Wort und dann handle ich mit den Dingen, die mir Gott zugesteht und die mir Gott gibt. Setze ich sie für ihn ein, meine Zeit, mein Geld, meine Gedanken, meine Familie, die Erziehung meiner Kinder. Wir sehen die Parallelen des Hungers in der Wüste vom Volk Israel. Auch sie mussten sich prüfen lassen. Sie haben rebelliert. Wir verhungern. Das war die Prüfung. Haben sie sie bestanden? Nein. Und trotzdem war Gott gnädig und hat ihnen gezeigt, ihr müsst euch an mir messen lassen, dass ich euer Herr bin. Ich schenke euch Manna, ein Brot, das sie bisher nicht kannten. Ich versorge euch. Verlasst euch auf mich, verlasst euch nicht auf euch. Das war die Prüfung. Die Prüfung des Volkes Israel in der Wüste. Und ähnlich ist die Prüfung von Jesus. Diese Versuchung war gegen den Willen Gottes gerichtet. Die Stillung seines Hungers. Gott wollte bestimmt nicht, dass Jesus verhungert. Er hatte ja einen Auftrag. Das war doch gar nicht der Sinn Gottes, dass letztendlich Jesus in der Wüste verhungert. Das wissen wir. Sein Auftrag war ein ganz anderer. Aber kann er dieser weltlichen Versuchung widerstehen? Das möchte Gott prüfen. Kann er der weltlichen Versuchung des Hungers nach 40 Tagen in der Wüste widerstehen? Deshalb sollte dieser Hunger nicht gestillt werden auf die Art und Weise, die ihm der Teufel angeboten hat. Du kannst zu dem Stein sagen, dass er Brot wird. Mach's doch, Jesus. So wird der Teufel geredet haben. Und hätte er sich dieser Sache unterworfen, dann hätte er natürlich seine wunderwirkende Kraft unter Beweis gestellt und das hätte auch funktioniert. Aber damit wäre der Auftrag Gottes durchkreuzt worden. Und Jesus widersteht dieser Sache, indem er aus der Bibel zitiert: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nein, er lebt von einem jeden Wort Gottes. Das ist dein Sinn auch für dieses Leben. Du sollst aus dem Wort leben. Und Gott versorgt dich. So wie er Jesus versorgt. Am Ende werden wir das sehen. Am Ende dieses Beispiels der Versuchung werden wir sehen, was Gott macht. Die zweite Versuchung, die zielt auf die Augenlust, was Johannes in 1. Johannes beschreibt. Augenlust, wer kennt das nicht? Ich gehe über die Straße, sehe eine schöne Frau, Augenlust. Ich gucke am Fernsehen, Augenlust. Schaue in die Zeitung, Augenlust. Überall ist Augenlust um uns. Und der Teufel konfrontiert Jesus mit dieser Augenlust, indem er ihm die ganzen Reiche der Welt zeigt und ihm sagt, du kannst die Macht über die Reiche haben. Bemerken wir, nur die Macht darüber, nicht die Reiche selbst. Denn was gehört Gott? Gott gehört die ganze Welt. Also es wäre eine Sache auf Zeit gewesen, eine Sache auf Zeit, die Reiche zu besitzen. Denn die Welt selbst gehört Gott, der sie gemacht hat. Die Welt selbst gehört Jesus. Das kann er ihm nicht versprechen, aber die Macht kann er ihm versprechen. Denn wir wissen doch, wo her die Welt kommt. Ein jeder weiß es, ganz berühmte Worte. Aus Johannes 1. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Es gehört alles Gott. Alles. Der Satan mag der Fürst der Welt sein und Macht über alle Reiche haben, auch heute noch. Es sind die Verführungen der Welt, die nach dem Willen des Teufels uns auch reizen sollen. Bei Jesus war das ebenfalls so. In einem Augenblick hat der Teufel ihm alles gezeigt, was er haben konnte. Bei uns? Wie ist es bei uns? Dein Streben nach Besitz, dein gieriges Streben nach Besitz, nach Ansehen, Ehre, Anerkennung. Unsere Gefahren, ne? Wir werden bestimmt nicht Weltherrscher werden. Wahrscheinlich nicht. Aber im Kleinen haben wir trotzdem diese Anfechtungen. Ich will mehr Geld verdienen. Ehre mir. Der andere nicht, ich ja. Im Beruf ist das oft so. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Seien wir gewarnt. Besonders seien wir gewarnt, wenn uns Gott ja mit vielen, ja, irdischen Dingen versorgt. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du die dir selbst erwirtschaftet hast, wenn Gott das nicht zugelassen hätte. die hat Gott zugelassen. Und je mehr du hast, umso größerer Gefahr stehst du vielleicht, noch mehr zu wollen. Noch mehr Ehrung, noch mehr Geld, noch mehr Ansehen. Vorsicht. In Matthäus 6 sehen wir, 19 bis 21, da werden wir ermutigt, wo wir Schätze sammeln sollen. Nicht auf Erden, sondern im Himmel. Jesus sollte vom Teufel das annehmen, was ihm ja ohnehin eigentlich schon gehört. Aber er verweigerte dem Teufel diese angebotene Abkürzung. Es war eine Abkürzung. Die Erlangung seines Eigentums, was wir am Ende in der Offenbarung lesen, denn er wird zurückkommen und wird sein Eigentum einfordern. Dieser Weg, der sollte abgekürzt werden. Macht über alle Reiche. Aber sein Weg war ein anderer. Dieser Weg von Jesus, der ging über eine ganz andere Strecke, über einen ganz anderen Berg. Der ging nämlich über den Berg Golgatha. Der ging über das Kreuz. Das war sein Weg. So hatte es Gott mit ihm zusammen im Himmel geplant. Nicht die Abkürzung, die ihm der Teufel anbietet. Und auch wir sollen unseren Weg über das Kreuz gehen. Ein jeder nehme das Kreuz auf sich, das Gott für ihn bereithält. Tun wir das demütig, unser Kreuz aufnehmen und unser ganzes irdisches Leben dem Kreuz unterstellen, in allen Dingen? Du kannst dich darauf verlassen, wenn du das tust, dann ist Gott unheimlich treu. Unheimlich treu. Er wird dich auch so nicht fallen lassen, wenn du fällst. Aber es bewahrheitet sich, dass er Treue wirklich belohnt. Das ist immer so. Er wird dich nicht verwerfen, wenn du sündigst. Solange du an Jesus hängst, an ihm bleibst. Und ich habe ja gesagt, er ist unser hoher Priester, der alles erfüllt hat. Aber wenn du treu bist, dann ist das im Himmel ein Lobgesang. Wenn du der Sünde widerstehst, Lobgesang im Himmel, die Engel jubeln. Wenn du dem Teufel widerstehst, Lobgesang im Himmel. Ja, geschafft. Und dann kommt schon die nächste Versuchung. Diese zweite Versuchung ist die Prüfung der Unterordnung. Unter was ordnest du dich unter? Unter das Kreuz? Gehst du unter dem Kreuz? Nimmst du das Kreuz, was Gott für dich bereithält, nimmst du es auf sich dankbar, auf dich dankbar? Freust du dich der Anfechtung, wie wir in Jakobus lesen? Freust du dich darüber, dass du vielleicht krank wirst, einen Unfall hast, entlassen wirst, deine Ehe geht kaputt, deine Kinder sterben vor dir? Schwierige Sachen. Wie verhalten wir uns? Gehst du dann unter das Kreuz und sagst, ja, Herr, ist dein Wille gewesen. Ich muss es tragen, muss es aushalten. Aber ich gehe nicht von dir weg. Ich weiß, dass es für mich gut ist, bei dir zu bleiben. Ich gehe dem Teufel nicht nach. Ich halte meinen Zorn in Grenzen. Ich verweigere dir nicht den Gehorsam. Ich nehme es demütig an, was du mir vielleicht in Schwierigkeiten auferlegst. Eine dritte Versuchung. Das ist der Angriff auf Gott selbst. Das ist ein massiver Angriff auf den Vater über Jesus. Indem er Jesus dazu reizt, das unter Beweis zu stellen, was der Vater ihm versprochen hat im Alten Testament. In Psalm 91 lesen wir, Psalm 91 versprochen hat, denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht, kein Unglück wird dir stoßen und keine Plage zu deiner Zeit sich nahen. Psalm 91, 9 und 10. Das hat er versprochen. Das ist Gottes Versprechen. Hätte Jesus dem Ansinnen nachgegeben, was wäre dann geschehen, wenn er sich von den Zinnen in dieses Kidron-Tal runtergestürzt hätte? Das ist der tiefste Punkt. 140 Meter geht es da bergab. 140 Meter in die Tiefe. Das ist der höchste Punkt gewesen auf den Zinnen. Was wäre denn passiert? Hätte Gott sich nicht erinnert an seinen Psalm 91? Natürlich hätte er sich erinnert. Und er hätte ihn gerettet. Die Engel wären gekommen und hätten Jesus gerettet. Und kein Stein hätte seinen Fuß berührt. Das hätte Gott gemacht. Er hat es versprochen. Aber nein, das war nicht der Weg Jesu. Es war nicht der Weg Jesu. Auf diese Weise durfte er auch nicht sterben. Deshalb hätte ihn auch Gott gerettet an der Stelle. Die Engel hätten ihn sanft zu Boden gleiten lassen. Aber das war nicht der Weg des Messias. Auf diese Weise sollte er nicht beweisen, dass er der Messias war. Und erinnern wir uns, wo das war? Das war am Tempel. Da waren Menschen massenhaft. Was hätten die denn getan, wenn sie gesehen hätten, dass Jesus runterschwebt und nicht fällt? Aber das ist nicht der Weg, sich erkennen zu geben. Sein Weg war ein anderer. Sein Weg war der Weg über das Kreuz. Und seine Göttlichkeit wurde bestätigt von seinem Vater selbst, der ihn am dritten Tage auferweckt hat, von den Toten. Das war sein Weg. Daran müssen wir uns halten. Deshalb hat er sich für uns bewiesen, dass er mächtiger ist als der Teufel und mächtiger ist als der Tod. Und wenn wir an ihn glauben, an Jesus Christus glauben, dann sind wir mit hineingenommen in dieses Leben. Mit hineingenommen an das Sterben in einer irdischen Welt, aber auch gleichzeitig mit hineingenommen an das Auferstehen zu einem göttlichen Himmel. Jesus widersteht der Verführung, und zwar indem er den Teufel mit den gleichen Worten widerlegt. Diese Abhängigkeit, diese dritte Versuchung zielt auf die Abhängigkeit vom Vater ab. Wie bist du abhängig von Gott? Was sind da die Verbindungslinien zu Gott? Wie definierst du deine Abhängigkeit? Hätte Jesus dem nachgegeben? Wäre runtergesprungen? So hätte er ja den Plan seines Vaters durchkreuzt, der beschlossen war im Himmel. Das war nicht Sinn der Sache. Denn der Beweis, dass er der Messias ist, der musste über das Kreuz gehen. Zusammengefasst sind also diese drei Versuchungen gegen Folgendes gerichtet. Erstens gegen den Willen Gottes, zweitens gegen die Unterordnung und drittens gegen eine Abhängigkeit, auch unsere Abhängigkeit von Gott. Und Jesus, der Messias, widersteht diesen Anfechtungen, indem er aus der Schrift redet. Er benutzt also das Wort Gottes, um den Teufel zu widerlegen, der ihn ja mit dem Wort Gottes verführen will. Das ist für uns eine Sache, wie auch wir den Reizen der Welt, der Sünde, widerstehen können, indem wir uns in diesem Buch bewegen. Das ist unsere Ausrüstung. Das ist unsere Waffenrüstung. Diese Waffen müssen wir ansehen, geistliche Waffen. Geistliche Waffen, das sind Worte. Worte Gottes. Und die hat er uns gegeben, damit er uns ausrüstet, dem Teufel und der Sünde zu widerstehen. Wir hätten doch sonst nichts. Wenn ich dieses Buch weglege, was habe ich denn dann? Nur das gibt mir Orientierung, wie es richtig ist. Kein anderes Buch in der Welt gibt mir Orientierung, wie es richtig ist. Kein anderes Buch hätte auch Bestand vor Gott, vor seiner Gerechtigkeit. Dieses Buch mit seinen Worten und natürlich auch der Umsetzung hat Bestand vor Gott. Der Messias widersteht den Anfechtungen. Und das sollte auch unsere Quelle sein, mit der Bibel zu argumentieren. Das können wir natürlich nur, wenn wir im Wort lesen. Wenn du die Bibel nur im Schrank stehen hast, naja, dann ist es falsch. Dann kannst du ja nichts erfahren, was da drin steht. Du musst auch schon mal reinschauen. Und je mehr du da reinschaust, desto mehr Erkenntnis schenkt dir auch Gott. Vieles, was du dann vielleicht vor 10 Jahren, wenn du angefangen hast, noch nicht verstanden hast, wird dir Gott irgendwann mal aufschließen. Es wird dir auch noch vieles verborgen bleiben. Das geschieht erst im Himmel, dann wirst du alles sehen. Wie schön wird das sein, wenn wir die ganze Erkenntnis des Wortes plötzlich vorgeführt bekommen. Das wird erst im Himmel sein. Aber nichtsdestotrotz, du kannst, wenn du hier drin dich bewegst, mehr erfahren. Du kannst wachsen. Wachsen im Glauben. Wachsen auch in der Erkenntnis. Das muss die Quelle unseres Widerstandes gegen die Sünde sein. Das Wort Gottes. Wenn wir gefestigt im Wort stehen. Denn auf diesen Fels müssen wir bauen. Das ist wie ein Fels. Das Wort ist wie ein Fels. Da kann die Flut kommen, da kann der Regen kommen. Das wird nicht hinweggespült, denn es hat ja Ewigkeitswert, was ich am Anfang gesagt habe. Dieses Wort gilt in Ewigkeit. Von jeher und in alle Ewigkeit, bis Jesus wiederkommt. Und die Pforten der Hölle, die können uns dann nichts anhaben. Die können uns nicht überwältigen. Die können auch die Gemeinde, die gläubig ist, nicht überwältigen. Das ist uns versprochen, das ist Petrus versprochen. Die Pforten der Hölle können eine gläubige Gemeinde nicht erfassen. Und Gläubigkeit, Glaube, kommt aus dem Wort. Und wir wissen, was dann passiert am Ende. Der Satan weicht, und da steht eine Zeit von ihm. Wir wissen, dass die Versuchung zurückkam. Beispiele? Als Petrus ihm sagt, ach, geh doch nicht nach Jerusalem. Geh doch nicht dahin, da wirst du sterben. Und er sagt, weiche von mir, Satan. Die Versuchung war da, immer noch. Eine kurze Zeit weicht Satan von ihm weg. Das Gebet im Garten Gethsemane. Nimm das doch weg, Herr. Und dann die Unterstellung unter seinen Vater. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Auch da die Versuchung. So weicht der Teufel auch in unserem Leben, wenn wir ihm widerstanden haben und uns jetzt vielleicht schon rühmen, wow, super gemacht. Keine Sünde nach unserem Dafürhalten. Glaub mir, es kommt zurück. Der ist sehr, sehr agil, der Teufel. Und Jakobus schreibt in Jakobus 4,7, so unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel. Und dann wird er auch fliehen, so wie er vor Jesus geflohen ist. Eine Zeit lang. Aber das Versprechen ist da. Und mit jedem Sieg über die Sünde, mit jedem Sieg über den Teufel, anhand des Wortes Gottes, ja, kannst du Gott rühmen, nicht dich. Denn ohne das Wort Gottes wüsstest du gar nicht, was er von dir verlangt. Besinnen wir uns also auf das Wort. Am Ende dieser Passage und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang, schreibt Lukas. Und in Matthäus lesen wir dann, was Gott dann tut. Matthäus 4,11. Da verließ ihn der Teufel. Und dann passiert's. Und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Da beweist sich Gottes Treue. Widerstand gegen den Teufel erzeugt Treue bei Gott, Freude bei Gott, Freude bei den Engeln im Himmel. Lasst uns mutig sein. Das, was wir von Jakobus gehört haben. Freude über Anfechtung. Freude aber auch, wenn wir der Anfechtung widerstehen. Nicht hadern mit Gott, wenn er uns das auferlegt, sondern dass wir es als Prüfung ansehen und dementsprechend auch reagieren. Soweit. Haben wir noch ein Lied? Ich weiß jetzt nicht, ich habe